Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Sandra Schulz im Studio. Sehr herzlich willkommen. Tag 1 also in den USA nach dem Attentat auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump und Tag 1 des Republikanischen Parteitags, auf dem Trump offiziell zum Kandidaten seiner Partei für die Präsidentschaftswahl gekürt werden soll. Welche Folgen der Angriff haben wird? Eine weitere Verhärtung der Fronten oder ein Innehalten? Das ist oder wäre nach wie vor nur mit einer Glaskugel zu beantworten. Aber zumindest gibt es inzwischen viele Stimmen, die eine Deeskalation anmahnen. US-Präsident Joe Biden sagte, die politische Rhetorik sei stark aufgeheizt. Es sei Zeit, runterzukühlen.
You know, the political record in this country has gotten very heated. It's time to cool it down.
Und US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, seine geplante Rede für den Parteitag nochmal neu schreiben zu wollen, was vielfach auch als das Versprechen oder zumindest eine Andeutung einer rhetorischen Abrüstung verstanden wurde. Unsere Korrespondentin Doris Simon verfolgt den Parteitag der Republikaner in Milwaukee und wir können gleich zu ihr schalten. Die Kontrollen an den deutschen Grenzen werden zum Teil auslaufen. Daran hält Bundesinnenministerin Nancy Faeser fest. Aber vor und während der Olympischen Spiele in Paris ordnet sie weitere befristete Kontrollen an der deutsch-französischen Grenze an. Auch das ist ein Thema heute Abend hier bei uns. Und die Fußball-Europameisterschaft, die endet wieder mal mit einem Titel für Spanien. Was bleibt vom Turnier sportlich und auch für Gastgeber Deutschland, beantworten wir zum Ende dieser Informationen am Abend. So tief die Gräben zwischen Republikanern und Demokraten in den USA auch sind, nach dem Angriff auf Donald Trump gestern, bei dem er ja leicht verletzt wurde, aber ein Mensch auch tödlich getroffen wurde, da ähneln sich die Töne doch stärker als sonst. Joe Biden haben wir eben schon gehört mit seinem Appell, runterzukommen, runterzukühlen. Und auch Donald Trump will jetzt also dafür werben, die Spaltung im Land zu überwinden. Am Abend unserer Zeit beginnt der Nominierungsparteitag der US-Republikaner in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin. Und genau dort erreichen wir Doris Simon, unsere Korrespondentin, jetzt. Ein Parteitag unter diesen Vorzeichen. Wie gehen die US-Republikaner in dieses Treffen?
Ja, nach dem Schock von Samstagabend noch geschlossener, wenn das möglich ist, als bisher. Und vielleicht auch noch ein bisschen siegessicherer, als sie ohnehin schon waren mit Blick auf die Wahlen im November.
Und was genau bedeutet das?
Es ist hier, wenn ich mit Leuten hier spreche, Delegierten, Beobachtern, das Gefühl, dass Amerika durch das Attentat auf Donald Trump aufgerüttelt worden sei und noch einmal innehalten werde. Sie nannten die völlig überhitzte, teilweise sehr hasserfüllte Rhetorik, die ja nicht erst seit gestern hier den politischen Diskurs bestimmt, in weiten Teilen getrieben, auch von Donald Trump, dem Kandidaten. Und es sind viele hier zuversichtlich, dass jetzt nach diesem Einschnitt durch das Attentat sich Menschen, die bislang nicht wussten, wie sie sich entscheiden werden politisch, noch einmal neu überlegen, ob Donald Trump nicht der richtige Kandidat ist für sie.
Was sagen Sie denn, wie ist diese Ankündigung zu lesen oder zu interpretieren, die von Donald Trump jetzt kam, der gesagt hat, ich will meine Rede noch mal neu schreiben?
Ich kann überhaupt nichts dazu sagen, ob das wirklich eine genuine Veränderung ist bei Donald Trump oder ob das aus dem Moment heraus ist, eine Chance, die er gesehen hat. Auf jeden Fall hat er sie ergriffen. Er hat seinen Tonfall völlig geändert seit Sonntag früh, kann man sagen. Redet jetzt von Frieden und Einheit. Das Land soll zusammengeführt werden. Seine Frau Melania hat etwas Ähnliches veröffentlicht gestern. Und er hat, Sie zitierten es ja in einem Interview hier gestern Abend erklärt, er habe seine Rede völlig umgeschrieben. Die sei vorher, wie er wörtlich sagte, ein Knaller gewesen, komplett gegen Joe Biden und seine Politik gerichtet. Das habe er jetzt ganz geändert. Es gibt hier, hört man hinter verschlossenen Türen, es gibt hier die Anweisung an alle Sprecher auf dem Parteitag der Republikaner, nicht noch eine Schippe draufzulegen, sondern eher die Rhetorik herunterzufahren. Denn da ist das Potenzial, was auch ein Kandidat Donald Trump dringend braucht. Es sind diese Wechselwähler, es sind Republikaner, die Donald Trump eigentlich nicht haben wollten als Kandidaten. Es sind Menschen, die nicht wussten, sollen wir Biden doch nehmen oder Trump, die möglicherweise mit dieser Botschaft, ich werde das Land jetzt vereinen, etwas, womit ja Joe Biden vor 4 Jahren angetreten ist, was er nicht hat verwirklichen können, die sich an diese Botschaft anschließen können. Und das haben Strategen schon immer gesagt, würde den Republikanern die nötigen Stimmen geben, um am 5. November eben gewinnen zu können. Nur bislang war Donald Trump eben nicht derjenige, der sich daran gehalten hatte und entsprechend sich geäußert hatte. Jetzt wird interessant zu sehen sein, ob er das dann auch durchhält.
Gehen wir nochmal zurück zu den Geschehnissen von gestern. Ist zu den Motiven des Angreifers schon einiges oder etwas klarer geworden?
Die Sicherheitsbehörden haben dazu bislang überhaupt nichts veröffentlicht. Die Eckwerte sind klar. Der 20-Jährige ist zwar eingetragener Republikaner, hat aber vor 3 Jahren für eine Wählermobilisierungskampagne der Demokraten Geld gegeben. Warum er auf den Präsidenten, den früheren, geschossen hat, ist bis jetzt jedenfalls öffentlich nicht bekannt. Und meine Meinung ist, sie suchen auch weiterhin die Behörden.
Und was ist mit diesen Berichten über Sicherheitsmängel, die seit gestern ja auch die Runde machen? Es gab diesen Augenzeugenbericht, einen Menschen, der vor Ort die Polizisten darauf hingewiesen haben will, dass jemand da auf das Dach geklettert ist. Die Frage nach möglichen Sicherheitslücken, hat die schon Konsequenzen?
Sie hat noch keine Konsequenzen, von denen ich weiß, und auch noch keine sichtbaren personellen Konsequenzen. Aber sie wird sicher Konsequenzen haben. Es wird derzeit auf allen Ebenen überprüft, was da schiefgelaufen ist. Und es wird dazu Anhörungen im Kongress geben, sodass ich davon ausgehe, auch wenn es vielleicht noch etwas dauert, es werden auf jeden Fall Konsequenzen gezogen. Hier in Milwaukee ist die Security, die Sicherheit überall, die Checks und die Polizeisichtbarkeit riesengroß.
Und all das trifft jetzt auch noch zusammen mit einer wichtigen juristischen Entscheidung aus Florida, mit einem juristischen Erfolg für Donald Trump. Dort ist das Strafverfahren jetzt eingestellt worden nach der sogenannten Dokumentenaffäre. Es ging da um diese Dokumente in der Villa in Mar-a-Lago. Was bedeutet diese Einstellung jetzt?
Das ist für Donald Trump ein riesiger Sieg. Richterin Eileen Cannon, von Donald Trump ernannt, hat von Anfang an Entscheidungen getroffen in diesem Verfahren, die sehr positiv waren für die Verteidigung des früheren Präsidenten. Für Donald Trump ist es der Beweis, so wird er es jedenfalls drehen, dass die Demokraten ihm da von Anfang an etwas anhängen wollten. Jetzt hat er von richterlicher Seite das grüne Licht bekommen. Die ganze Sache wird niedergeschlagen. Er hat ja die Verfahren, auch dieses, immer als eine Verfolgung durch den politischen Gegner dargestellt. Und ich gehe davon aus, dass hier auf dem Republikanerparteitag alle das auch so sehen werden jetzt.
Dankeschön an unsere Korrespondentin Doris Simon live aus Milwaukee. Jeden Tag waren zuletzt 22.000 Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei im Einsatz, nach Angaben des Innenministeriums, im Rahmen der Grenzkontrollen, die Innenminister Faeser ja während der Fußball-Europameisterschaft angeordnet hatte. Die ist jetzt vorbei und ein Teil dieser Kontrollen läuft darum auch zum Ende der Woche aus. Vor allem in der Union und in Teilen der FDP hält man das für einen Fehler. Katharina Hamberger berichtet und startet mit einer Bilanz.
1.112 vollstreckte Haftbefehle, rund 8.300 unerlaubte Einreisen, die registriert wurden, und über 100 Hooligans, die davon abgehalten werden konnten, ins Land zu kommen. Das ist die vorläufige Bilanz des Innenministeriums zu den vorübergehenden Kontrollen an allen deutschen Grenzübergängen aufgrund der Sicherheitslage während der Fußball-Europameisterschaft der Männer. Sie laufen noch bis zum 19. Juli. Danach sollen sie in Teilen wieder aufgehoben werden, zumindest an den Grenzen zu Dänemark, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg. Stattdessen setzt man dort dann auf Schleierfahndung, also Personenkontrollen im Grenzgebiet. Das kündigte Innenministerin Nancy Faeser, SPD, am Wochenende an. An der deutsch-französischen Grenze soll es hingegen weiter Kontrollen vor und während der Olympischen Spiele geben. Bis wann diese stattfinden sollen, wird laut Innenministerium erst bekannt gegeben werden, wenn sie auch bei der Europäischen Union notifiziert worden sind. Denn Binnengrenzkontrollen können innerhalb des Schengen-Raums nicht ohne Anlass eingeführt werden, nämlich nur dann, wenn es eine ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder der inneren Sicherheit gibt und auch immer nur für einen begrenzten Zeitraum. Für europarechtlich vertretbar hält das Innenministerium deshalb die weitere Aufrechterhaltung der Grenzkontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz.
Zur Begrenzung der irregulären Migration und Bekämpfung der Schleusungskriminalität. Und haben wir sehr hohe Zahlen an unerlaubten Einreisen, die wir verhindern konnten, und an Schleusern, die an diesen Migrationsrouten festgenommen worden sind.
So Maximilian Kall, Sprecher des Innenministeriums. Angemeldet hat Deutschland die Grenzkontrollen an den Übergängen zur Schweiz, zur Tschechischen Republik und zu Polen bis zum 15. Dezember dieses Jahres. Auch die Kontrollen an drei Grenzübergängen zwischen Österreich und Deutschland werden aufrechterhalten, zunächst bis November dieses Jahres. Sie bestehen allerdings schon seit 2015 und wurden seitdem immer wieder verlängert. An den anderen Binnengrenzen hingegen sieht das Innenministerium keine europarechtliche Grundlage für weitere Kontrollen, weil an den westlichen Landesgrenzen keine wesentlichen Migrationsrouten entlang liefen. Teile der Opposition sehen das anders. CDU und CSU fordern schon seit einiger Zeit, dass die Grenzkontrollen, die es während der EM gab, auch weitergeführt werden sollen. Diese hätten einen Riesenschutz für Deutschland gebracht, meint Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident und CSU-Vorsitzender im ZDF.
Mit unglaublich vielen Fällen, die aufgegriffen wurden, auch Schleusern. Das ist ein schwerer Schaden. Sollte Frau Faeser das tatsächlich machen, wäre das ein Rückfall und auch ein Bruch des Versprechens des Bundeskanzlers, den Schutz Deutschlands voranzubringen.
So Söder. Aber es ist nicht nur die Opposition, die sich für weitreichende Grenzkontrollen ausspricht. Auch der Ampelkoalitionspartner FDP fordert dies. Der Generalsekretär der Partei, Bijan Cizeray, meinte am Wochenende im Spiegel, die dauerhaften Kontrollen seien eine Notwendigkeit, um irreguläre Migration nach Deutschland zu begrenzen. Die Innenministerin setzt dem entgegen, wer zu Nachbarstaaten wie den Niederlanden oder Dänemark weiter Grenzkontrollen fordere, müsse auch die gravierenden Folgen für Pendler, Reisende, Handel und Wirtschaft rechtfertigen und begründen können, wie dies mit europäischem Recht in Einklang stehen soll, so Sozialdemokratin Faeser. Auch die Gewerkschaft der Polizei sieht dauerhafte Grenzkontrollen skeptisch. Unter anderem, weil die Bundespolizei das personell wohl schon nicht stemmen könnte.
Wir brauchen moderne, flexible, intelligente Grenzkontrollen mit Drohnen und Kameratechnik, um personalschonend zu arbeiten. Der Bundespolizei fehlen aber heute schon 500 Millionen. Und daher ist es unbedingt wichtig, ein Sondervermögen innere Sicherheit noch dieses Jahr einzuführen,
fordert Andreas Roskopf, Vorsitzender des Bundespolizeibezirks der Gewerkschaft der Polizei im ZDF.
Aus unserem Hauptstadtstudio war das Katharina Hamberger. Es ist das größte Sanierungsprojekt bei der Deutschen Bahn seit Jahrzehnten. Heute beginnt die Sperrung der sogenannten Riedstrecke zwischen Frankfurt und Mannheim. Am späteren Abend soll für etwa 5 Monate der Zugverkehr auf der ICE-Schnellstrecke dann völlig eingestellt werden. Hart für Pendler auf der Strecke, nach Angaben der Bahn aber die beste von mehreren schmerzhaften Optionen oder auch Operationen, um eben die dringend nötige Sanierung der Strecke zu stemmen. Jörg Münchenberg berichtet.
Es ist ein gigantisches Projekt, das sich die Bahn da vorgenommen hat. Nach und nach sollen in den kommenden Jahren zentrale Bahnstrecken komplett gesperrt werden, um sie zu sanieren. Insgesamt ist von 41 sogenannten Hochleistungskorridoren die Rede, was wiederum bedeutet 41 Vollsperrungen. Die drastischen Maßnahmen seien leider notwendig, betonte heute Morgen im Deutschlandfunk Verkehrsminister Volker Wissing, FDP.
Wir haben in Deutschland eine Schieneninfrastruktur, die bröselt, die marode ist. Wir hören auf mit diesem Flicken, sondern wir sperren die Strecken einmal, erneuern sie komplett, sodass wir dann einen Neustart mit einer ganz modernen und störungsfreien Infrastruktur haben.
Die Sperrung von kompletten Strecken bedeutet aber auch das Eingeständnis, dass die bisherige Praxis, Ausbesserung während des laufenden Betriebs, gescheitert ist. Sanierung und Investitionsbedarf sind mittlerweile bei der Bahn so umfassend und aufwendig, weil gleich komplette Streckenabschnitte ersetzt werden müssen. Auftakt macht heute die sogenannte Riedbahn, ein 70 Kilometer langer Abschnitt zwischen Frankfurt und Mannheim.
Die Riedbahn ist eine Strecke, die nahezu überall zu Problemen führt, weil die Züge, die da drüber fahren, das sind 300 am Tag, die holen sich oft dort ihre Verspätung, die sich dann überall in Deutschland auswirkt und das ganze System durcheinander bringt. Und deswegen gehen wir diesen schwierigsten Korridor zuerst an. Es ist gut vorbereitet, die Kapazitäten sind bei der Bauindustrie vorhanden, die Materialien sind da. Also es gibt keinen Grund, warum das nicht klappen sollte.
In 5 Monaten sollen jetzt 120 Kilometer Gleise und 140 Kilometer Oberleitungen ausgetauscht sowie 150 50 Weichen erneuert werden. Kostenpunkt 1,3 Milliarden Euro. Für die Pendler bedeutet dies wiederum, während der Sanierungszeit fallen alle Züge komplett aus, stattdessen muss auf Busse umgestiegen werden. Ein Vorgeschmack auf die nächsten Jahre, denn das gewaltige Sanierungsprogramm soll erst 2031 abgeschlossen sein. Allerdings ist das Vorhaben noch nicht voll durchfinanziert, wie der Verkehrsminister einräumen muss.
Ich kann Ihnen heute nicht, es kann niemand Ihnen eine Gesamtsumme nennen, was auf der Strecke hin genau für einen Finanzbedarf entsteht. Wir haben aber die Finanzlinien deutlich erhöht und zwar auf eine Größenordnung von über plus 27 Milliarden Euro. Und am Ende wird man dann noch mehr Geld brauchen. Aber entscheidend ist, dass man jetzt ein Signal sendet, dass wir bis 2031 die Finanzlinie hochfahren, damit auch die Bauindustrie die Kapazitäten hochfährt.
Unser Korrespondent Jörg Münchenberg war das aus Berlin. Heute vor 2 Monaten ist der slowakische Premier Robert Fico bei einem Attentat lebensgefährlich verletzt worden. Als Konsequenz aus dem Angriff durch einen Regierungskritiker tritt ab heute ein weiteres umstrittenes Gesetz der Fico-Koalition in Kraft. Damit will die Regierung Politiker besser vor Anschlägen schützen. Kritiker werfen ihr aber vor, die Versammlungsfreiheit im Eilverfahren unverhältnismäßig einzuschränken. Fico hat inzwischen seine Arbeit wieder aufgenommen. Von anfänglich versöhnlichen Tönen ist inzwischen aber nichts mehr zu hören. Marianne Allweis berichtet aus Prag.
Es war bestimmt kein Zufall. Am slowakischen Feiertag für die Slawenapostel Kyrill und Method trat Robert Fico zum ersten Mal seit dem Attentat gegen ihn wieder in der Öffentlichkeit auf. Bei der zentralen Feier auf der Burg Djevin erinnerte der Premier an die alten christlichen Wurzeln der Slowakei. Wir müssen alle gemeinsam einen gewaltigen Damm bauen gegen unsinnige, progressive und liberale Ideologien, die sich verbreiten wie Krebs. Es sind Ideologien, die dieses Land schädigen und die erst vor kurzem entstanden sind. Ich will nicht, dass die Slowakei zu den Ländern gehört, die aus der westlichen Zivilisation eine Karikatur machen. Inzwischen hat der genesene Regierungschef die Ernte inspiziert und wieder an einer Kabinettssitzung teilgenommen. Immer mit verbalen Angriffen gegen die Opposition und gegen kritische Medien. Und immer akribisch abgeschirmt. Seit heute gelten weitere Sicherheitsmaßnahmen. Durch das sogenannte Lex-Attentat sollen Politiker besser geschützt werden. Proteste vor ihren Wohnsitzen werden verboten und das Versammlungsrecht auch sonst eingeschränkt. Etwa im Umkreis von 50 Metern vor dem Parlament, dem Regierungssitz und dem Präsidentenpalast. Allgemein können Proteste leichter verboten werden. Jeder hat das Recht, sich in Ruhe zu versammeln, so Vize-Regierungschef Robert Kalinjak. Aber nicht an jedem Ort und nicht, wenn entgegengerichtete Gruppen aufeinandertreffen können. Das ist alles, was wir lösen wollen. Und zwar schnell. Denn auf den Plätzen unseres Landes hat sich der Mann radikalisiert, der auf den Premier geschossen hat. Der Schütze hat erklärt, gegen die Politik von Premier Fico zu sein, zum Beispiel gegen die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Doch die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Milan Majerski von den oppositionellen Christdemokraten warnt vor der Einführung eines Polizeistaates. Sagen wir es offen, hätten wir dieses Gesetz früher gehabt, es hätte den Premier nicht schützen können. Das Attentat wäre geschehen. Über mögliche Fehler von Ficos Personenschützern will die Regierung nicht diskutieren. Der mutmaßliche Attentäter hatte sich außerdem unter Fico Anhänger gemischt und nicht gegen ihn protestiert. Darüber hinaus enthält das neue Sicherheitspaket eine lebenslange Rente, außer für Präsidenten auch für Parlamentspräsidenten und Premiers nach mehr als 2 Amtszeiten. Das trifft in der Slowakei bisher allein auf Robert Fico zu.
Unsere Korrespondentin Marianne Allweis war das. Heftige Proteste aus der Landwirtschaft hat die Bundesregierung in Deutschland ja Ende des Jahres mit ihren Plänen geerntet, im Agrarbereich klimaschädliche Subventionen abzubauen. Die Pläne sind inzwischen ja fast vollständig zurückgenommen. In Dänemark will die Regierung Landwirtinnen und Landwirte jetzt für den Klimaschutz stärker in die Pflicht nehmen und als weltweit erstes Land eine Klimasteuer in der Fleisch- und Milcherzeugung einführen. Christian Blenker dazu.
Ein Leben ohne Kühe kann sich Martin Pinhold kaum vorstellen. Der Däne hat seinen Hof im Süden Jütlands von seinem Vater übernommen. Damals gab es gerade mal 30 Kühe, erzählt er. Mittlerweile hat er aus dem kleinen Hof einen Großbetrieb gemacht mit 450 Tieren. Wenn die Klimasteuer kommt, kann diese Menge nun ganz schön teuer werden, rechnet er vor. Die Kosten könnten sich im Jahr auf bis zu 5,5 Millionen dänische Kronen belaufen, also umgerechnet fast 740.000 Euro. Das ist mehr, als wir in unserem Unternehmen verdienen. Wenn das so käme, könnten wir hier dicht machen. Aber viele Kühe heißt eben auch eine große Belastung für das Klima. Denn bei der Verdauung der Tiere entsteht das klimaschädliche Gas Methan. Deshalb will Dänemark nun als weltweit erstes Land reagieren. Ein Drittel der gesamten dänischen CO2-Emissionen entsteht in der Fleisch- und Milchproduktion, rechnet der Agrarwissenschaftler Jürgen Olesen vor. Das soll die Klimasteuer nun ändern.
Ideen mit Beskattungen.
Die Idee dieser Klimasteuer ist eigentlich, die Landwirte zu ermutigen, neue Lösungen zu finden und sie umzusetzen, sodass sie am Ende gar keine Steuern zahlen müssen. Die Steuer soll also als Anreiz dienen, neue Lösungen zu finden. Entscheidend sei zum Beispiel, was die Kühe fressen, sagt Bauer Nies Jort. Sein Hof ist mit etwa 100 Kühen deutlich kleiner als viele andere. Die Klimasteuer müsste er dennoch zahlen, wenn er nicht reagiert. Er will deshalb die kommenden Jahre nutzen, um die Futtermischung der Kühe zu verbessern. Wir können dem Futter zum Beispiel pflanzliches Fett hinzufügen, erklärt er. So entsteht bei der Verdauung weniger Methan. Den Mist und die Gülle können wir in Biogas umwandeln. Wenn wir das alles schaffen, werde ich am Ende wahrscheinlich fast vollständig von der Steuer befreit. Nach dem Sommer wird das dänische Parlament über die Klimasteuer abstimmen und damit wohl auch über die Zukunft vieler dänischer Bauern.
Der Bericht war das von Christian Blenker. Außenministerin Annalena Baerbock ist heute zu ihrer Afrika-Reise aufgebrochen. Erste Station ist oder war heute Senegal. Über die Rolle des westafrikanischen Küstenlands in der Region, Dunja Sadaki.
Ist Senegals neuer Präsident Bassirou Diomaye Faye der Retter in der Sahelkrise? Der mit 44 Jahren jüngste Präsident in der Geschichte des Senegals bietet sich zumindest als Vermittler an. Zwischen den abtrünnigen Putschstaaten Mali, Burkina Faso und Niger und der westafrikanischen Wirtschaftsunion ECOWAS. Die drei Sahelstaaten haben ihr eigenes Bündnis gegründet, die sogenannte Sahel-Allianz AES, ein Verteidigungsbündnis, geboren aus den Militärandrohungen der ECOWAS nach dem Putsch in Niger. Die beiden Seiten stehen sich zurzeit unversöhnlich gegenüber. Schlecht für die Wirtschaft in der Region, schlecht für die Sicherheitskrise im Sahel. Präsident Faye versprach zu versuchen, beide Parteien wieder an den Verhandlungstisch zu bringen.
Ich habe das Glück oder das Pech, nicht dabei gewesen zu sein, als die ECOWAS die Sanktionen gegen die Staaten der Sahel-Allianz AES verhängte. Als ich ankam, betrachteten mich diese Staaten nicht als einen von denen, die sie sanktioniert hatten. Daher fällt es ihnen leichter, mit mir zu reden als mit anderen. Das ist ein Vorteil, den wir zum Wohle der Gemeinschaft nutzen müssen.
Enge Beziehungen zum westafrikanischen Senegal sind strategisch für Europa. Über Senegal gelang der Abzug internationaler Militärbündnisse, nachdem sie nach dem Militärputsch aus dem Krisenstaat Mali abziehen mussten. Senegal blieb auch ein westlicher Verbündeter, während der Einfluss Frankreichs im Sahel massiv geschwächt wurde und Russland seinen Einfluss weiter ausbauen konnte. Das Land ist ein Stabilitätsfaktor in der Region, hat das größte Wirtschaftswachstum auf dem Kontinent, neue Gasvorkommen entdeckt und bewiesen, dass es eine wehrhafte Demokratie hat. Gleichzeitig ist Senegal ein Transitland für tausende Migranten, die jedes Jahr das Land über die lebensgefährliche Atlantikroute Richtung Europa verlassen. Zahlreiche Gründe für Europa und Deutschland, weiterhin enge Beziehungen mit dem westafrikanischen Staat aufrechtzuerhalten.
Dunja Sadaki war das über die Rolle des Senegal in der Region. Eins hat sich ja wie ein roter Faden gezogen durch diese Fußball-Europameisterschaft. Immer wieder gab es Überraschungen noch kurz vor dem Abpfiff. Die deutsche Nationalelf ist gegen Spanien ja wegen eines Treffers kurz vor Ende der Nachspielzeit rausgeflogen. Und im Finale gestern gegen England dann das entscheidende spanische Tor ja in der 86. Minute. Bastian Rudde, war dann für Spanien jetzt Titel Nummer 4 bei dieser Europameisterschaft? Sollen wir nochmal zusammen Bilanz ziehen? Vielleicht war das verdient.
Das war auf jeden Fall verdient. Die Spanier haben im Laufe des Turnieres jedes Spiel gewonnen, kein Unentschieden, keine Niederlage. Gestern Abend im Finale den zwischenzeitlichen Ausgleich der Engländer weggesteckt. Am Ende 2:1, da geht der Titel für die Spanier mehr als in Ordnung, findet auch Offensivmann Dani Olmo, der in der Bundesliga für RB Leipzig spielt.
Was für eine Reise das war. Der Zusammenhalt und die Freundschaften im Team und im Stab, die Fans. Das war ein Wahnsinnsturnier und wir haben das verdient.
Der Titel zeigt auch, mit welcher Konstanz Spanien immer wieder herausragende Spieler und Mannschaften hervorbringt. 2008 und 12 Europameister, 2010 Weltmeister. Danach gab es dann auch mal schlechte oder schlechtere Turniere. Aber jetzt sind sie halt wieder da und wohl auch noch nicht lange am Zenit. Heute Abend werden die Europameister in ihrer Heimat vom Königspaar sowie vom Regierungschef empfangen und von der sportbegeisterten Bevölkerung gefeiert. In England derweil ganz andere Stimmung. Zweites verlorenes EM-Finale in Folge. Der letzte Titel 58 Jahre her. Und eine Diskussion, ob Nationaltrainer Gareth Southgate noch der Richtige ist. Immerhin, mit dem Elfmeterschießen klappt es mittlerweile besser, wenn auch allein das nicht gereicht hat dieses Mal.
Okay, und was wird dann von dieser EM in Erinnerung bleiben oder vielleicht auch wer?
Auch hier mindestens ein Spanier, den man erwähnen muss. Lamine Yamal, mit knapp 17 Jahren jüngster Torschütze der EM-Geschichte seit diesem Turnier in Deutschland. Wenn man sich aber von Spanien und von dem rein Sportlichen löst, dann wird sicherlich auch der türkische Spieler Merih Demiral mit seinem umstrittenen Wolfsgruß immer mal wieder im Kontext dieser EM erwähnt werden. Und für einen ganz sicher prägenden Moment ganz anderer Art hat der deutsche Nationaltrainer Julian Nagelsmann gesorgt, als er nach dem Viertelfinal aussagte, was er sich für das Land als Ganzes wünscht.
Dass wir verstehen, dass es gemeinsam einfach besser geht. Wenn ich meinem Nachbar helfe, die Hecke zu schneiden, dann ist er schneller fertig, als wenn er es alleine macht. Und wenn wir immer nur in Tristesse verfallen und in alles ist grau und alles ist schlecht, dann wird sich keiner verbessern. Und das gilt im Fußball wie auch in der normalen Gesellschaft. Und ich glaube, das haben wir ein Stück weit geschafft.
Mag jeder sehen, wie er will. Fest steht, dieser Auftritt von Nagelsmann vor anderthalb Wochen, der hat ein großes internationales Echo ausgelöst. Und wenn wir damit beim deutschen Team bleiben und zum Sportlichen zurückkehren, so muss man sicher von einer Umbruchphase mit guter Perspektive nach einigen verpatzten Turnieren für die Zukunft sprechen. Perspektive dank junger Spieler wie zum Beispiel Jamal Musiala, der mit 3 Treffern einer der besten Torschützen dieser EM war. Und Umbruch, weil etabliertere Spieler aufhören. Nach Toni Kroos jetzt auch Thomas Müller. Er hat heute endgültig seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. Nach über 14 Jahren und 131 Länderspielen.
Und was bleibt dann insgesamt nach dieser EM in Deutschland? Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, das Wort Sommermärchen ist ja ausdrücklich nicht vorgekommen jetzt hier in dieser Frage.
Da kommen wir später zum Sommermärchen, aber ein ganz anderes Wort spielt auch eine wichtige Rolle. Der Turnierdirektor und ehemalige Nationalspieler Philipp Lahm, der hatte die Erwartungen ja sehr hoch gehängt und sich nicht weniger als eine gesellschaftliche Zeitenwende durch die EM erhofft. Die für den Sport zuständige Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die hat heute bilanziert, das Turnier habe dem Land, Zitat, gut getan. Bundestrainer Julian Nagelsmann, den haben wir eben zu dem Thema gehört. Aber ob die EM nun wirklich eine Zeitenwende bewirken wird, das darf wohl bezweifelt werden. Aber jetzt muss man sagen, es gibt ja nicht nur die deutsche Binnensicht auf das Turnier, sondern auch die vielen, vielen Fans aus dem Ausland. Und mindestens diesen beiden gestern beim Finale in Berlin hat es in Deutschland sehr, sehr gut gefallen.
Germany is a fantastic country. It's wunderbar. It's so good.
Ja, ich bin aus Spanien. In jeder Stadt. Ich war auch in Hamburg. Die Atmosphäre war total super schön. Die Fanzones und alles ist ja perfekt einfach.
Alles bis auf nicht unerhebliche Ausnahmen wie die Deutsche Bahn. Das würden wahrscheinlich viele leidgeprüfte Fans und auch tatsächlich einige betroffene Mannschaften, die bei diesem Turnier dabei waren, ergänzen. Die Probleme der Bahn haben sich bei der EM wie unter dem Brennglas gezeigt. Und das Ganze war ja in dieser Sendung auch schon früher Thema, die großen Baustellen der Deutschen Bahn. Und das trug dann auch dazu bei, dass sich das Versprechen einer ökologisch besonders nachhaltigen Europameisterschaft nicht oder nicht ganz erfüllt hat, wie zum Beispiel das Umweltbundesamt kritisiert. Da ging es um die recht vielen Kurzstreckenflüge in der Gruppenphase, die da geflogen wurden von den Mannschaften. Und das Sicherheitskonzept, auch ein wichtiges Thema, das hat laut dem Innenministerium, das hat Nancy Faeser heute auch nochmal bilanziert, das hat gegriffen. Die vielen Flitzer im Stadion, die sicherlich auch in Erinnerung bleiben werden, die sind eine Baustelle der UEFA. Und das war so ungefähr die Kurzbilanz unter dieser Europameisterschaft. Sicherlich nicht auf einem Level mit der Heim-WM 2006 und dem Sommermärchen, an das Sie gerade eben erinnert haben. Und eins steht fest, das nächste Turnier, das wird in 2 Jahren stattfinden. Das wird die Weltmeisterschaft in den USA, in Kanada und in Mexiko.
Und auch auf die Gefahr, jetzt aufzufliegen, es sticht ja schon ins Auge, dass die EM-Erfolgsbereitschaft der Spanier ganz viel höher ist als bei der WM. Geben Sie uns dazu noch ein Stichwort? Ich sehe gestern bei den Weltmeistertiteln ja nur den einen Stern.
Ja.
Und bei den EM jetzt aber vier.
Jetzt Rekord-Europameister, um das ganz kurz. Wären dann vier Sterne sozusagen, aber auf dem Trikot ist halt der eine WM-Stern.
Bastian Rode, Dankeschön mit dieser Bilanz zum Ende dieser Informationen am Abend. Gleich geht's hier weiter mit dem Hintergrund. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse bis hierhin. Ich bin Sandra Schulz.